ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und da haben wir gleich am Anfang zwei Oscar-Kandidaten für Sie eingereicht, von Chile und von Norwegen. Und gerade bei dem norwegischen Film Sentimental Value kann ich mir vorstellen, dass das dann auch zu einer Nominierung führt. Denn der Film hat ja auch schon so viele Preise international gewonnen, jetzt endlich im Kino zu sehen. Dann haben wir schöne Gespräche mit tollen Leuten. Ella Rumpf zum Beispiel, schweizerisch-französische Schauspielerin, zu sehen in dem wunderbaren Debüt 15 Liebesbeweise. Und in der zweiten Stunde dann freuen wir uns auf ein Gespräch mit Stromberg, also mit seinem Darsteller natürlich, mit Christoph Maria Herbst. Er ist wieder da, das Ekel vom Dienst. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Ich weiß, dass es hart für dich war. Ich erkenne mich in dir wieder.
Du bist so gut geworden, trotz der Kindheit, die wir hatten.
Ich halte das nicht länger aus mit dir.
Weitergehen!
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem wahnsinnig erfolgreichen Film, der schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Es gab den großen Preis der Jury in Cannes in diesem Jahr, also den zweitwichtigsten Preis nach der Goldenen Palme, den Publikumspreis beim Münchner Filmfest. Es ist der norwegische Oscar-Kandidat, der Film Sentimental Value des norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Der hat also eben schon diese lange, lange Liste von Auszeichnungen hinter sich. Nun kommt er endlich in die Kinos, auch bei uns. Und wir sehen da den Starschauspieler Stellan Skarsgård, wie ich ja finde, in einer seiner schönsten Rollen bisher, als alternden Regisseur, der nach Jahren im Leben seiner Töchter wieder auftaucht, eben mit einem Filmprojekt. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Katja Nicodemus.
Hallo Knut.
Katja, was ist dieser Gustav Borg für ein Mensch und was ist er für ein Künstlertyp? Das geht ja hier irgendwie auch zusammen.
Ja, dieser Vater ist ein ziemlicher Egomane und eigentlich ein von sich selbst eingenommener Regisseur. Und Stellan Skarsgård, der spielt ihn ja mit einer gewissen Durchlässigkeit, auch mit durchaus nachdenklichen Zügen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dieser Vater, der hat eben nie ein Bewusstsein dafür gehabt, was er seinen Töchtern angetan hat, indem er die Familie früh verlassen hat und sich dann auch nicht weiter für seine halbwüchsigen Kinder interessiert hat. Er hat wohl auch nicht an ihrem Leben teilgenommen und er hat sie in einem umfassenden Sinne, wie man so sagt, nie gesehen. Hm. Und jetzt glaubt er eben, er könnte diese Risse kitten, indem er seine älteste Tochter, das ist eben eine bekannte Schauspielerin inzwischen, indem er sie in einen Film packt und seine Familiengeschichte erzählt. Also ein bisschen die Kunst soll es richten. Und die Tochter lehnt auch erstmal empört ab. Also dieser Gustav Borg ist eigentlich genauso dieser Künstlertypus, dessen Zeit auch mal ein bisschen abgelaufen wähnte und der hier jetzt in Sentimental Value eine große Bühne bekommt.
Mhm. Deshalb ist das auch so interessant, finde ich, zu sehen, wie er immer als alter Regisseur über dieses neue Filmgeschäft nachdenkt, also wie das heute alles so läuft. Ne? Das ist so eine Nebengeschichte, die erzählt wird. Vor allem aber hat der Film ja so eine ganz eigene Dynamik, eine eigene Richtung. Also man könnte wirklich sprechen von einer Familiendynamik, die da aufgebaut wird.
Ja, dieser Vater, der platzt ja plötzlich in die Trauerfeier seiner Ex-Frau, also der Mutter seiner Kinder, hinein wie so ein steinerner Gast. Ne? Aber die Kamera, die ist dann ja in diesem Haus sehr beweglich. Also die Handkamera, die folgt den Töchtern, die auch plötzlich in Bewegung kommen, die erstmal irritiert sind, auch erschrocken, dass der Vater plötzlich wieder da ist. Und es kommt eben familiär und filmisch, wie du auch angedeutet hast, kommt ja wirklich was in Fluss. Und zwar auch auf schmerzhafte Weise, weil diese Töchter, Nora und Agnes, die müssen sich ja mit ihrem Vaterverhältnis auseinandersetzen, aber eben auch mit ihren eigenen Lebensläufen. Also die Ältere ist, wie gesagt, gefeierte Theaterschauspielerin. Sie hat schreckliches Lampenfieber, sie leidet unter Depressionen. Und die Jüngere hat eine Familie gegründet, die hat sich sozusagen eine stabile Struktur gesucht. Mich hat dann so ein bisschen gewundert, wie versöhnlich und nachsichtig dann doch Joachim Trier den Blick dieser beiden jungen Frauen auf den Vater darstellt. Also es gibt doch da diese Szene, wenn der Vater im Krankenhaus liegt zwischendurch mal und dann ist da so eine Krankenschwester gegenüber, ja doch übergriffig mit einer unangenehmen Bemerkung und die beiden Töchter, ja, die kommen da gerade rein und lächeln sich so nachsichtig an nach dem Motto, na, der alte schwere Nöter. So.
Also da gebe ich dir unbedingt recht, so sehr ich diesen Film auch liebe, es ist wirklich für mich einer der Lieblingsfilme des Jahres, aber der alte kommt einfach zu gut bei weg irgendwie, nicht? Also dann sagt man sich auch, die Jahre, die man versäumt hat in der Familie mit den Kindern, die lassen sich nicht zurückbringen. Es lässt sich nie wieder kompensieren. Aber gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Joachim Trier ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Er ist ja vor 4 Jahren auch weltberühmt geworden mit dem Film Der schlimmste Mensch der Welt. Diese verrückte Liebesgeschichte zwischen einem Künstler und einer jüngeren Frau. Würdest du sagen, jetzt auch Sentimental Value ist vielleicht ein typischer Film für ihn, also was auch seine Erzählweise betrifft.
Ja, was die Erzählweise betrifft, auch dieser Film hat ja etwas erstmal Undramatisches nach außen. Ja, und man hat das Gefühl, unten drunter gärt das so alles. Das finde ich auch ganz schön. Es gibt ja keine großen Schreiereien, keine dramatischen Szenen. Und alle seine Filme sind ja sozusagen ja, Familien- und Beziehungsaufstellungen, immer auch ein bisschen oder oft biografisch geprägt. Und ich habe auch das Gefühl, Sentimental Value ist auf eine sehr ehrliche Weise sein narzisstischster Film. Also ein Regisseur erzählt die Geschichte eines alternden Regisseurs und Kollegen und eines Familienversagers, mit dem er sich total identifiziert. Dazu muss man sich erstmal verhalten als Publikum.
Katja, wir haben den Hauptdarsteller schon gerühmt, also Stellan Skarsgård, einfach überragend. Wir müssen auch die Darstellerin natürlich erwähnen. Also Elle Fanning ist ja auch ein internationaler Star, kommt in diesen Film ja auch so rein wie so ein Fremdkörper. Fand ich auch mal interessant. Also ihr Blick ist natürlich auch ein Blick von außen jetzt, auch auf Norwegen und auf diese Familienkonstellation. Und die beiden Schwestern natürlich tragen den Film ganz enorm mit.
Ja, ich fand auf jeden Fall, dass Elle Fanning, die spielt ja eben eine Hollywood-Schauspielerin, die spielt letztlich sich selbst, die eigentlich dann statt der Tochter die Hauptrolle in dem Film des alternden Regisseurs und Vaters übernehmen soll. Und ich finde, sie hat das wirklich mit einer ganz berührenden Schüchternheit, sehr fein, sehr fragil, sehr zurückhaltend gespielt. Aber ich gebe dir völlig recht, auch für mich ist der Film der Töchter von Renate Reinswe und Inga Ilsdotter Lilja, so heißen die beiden Schauspielerin. Renate Reinswe wurde ja auch durch Joachim Trier, kann man sagen, ein internationaler Star. Mhm. Und die beiden, wie die beiden diese Schwestern spielen, also es gelingt doch beiden, die Lücke in ihrem Leben mitzuspielen, diesen abwesenden Vater, allein schon durch ihre Körperlichkeit. Und Reinswe, die geht ja immer so ein bisschen gekrümmt. Ja? Man hat das Gefühl, diese Frau ist nie bei sich und auf dem Boden angekommen. Das ist einfach phänomenal, diese beiden Töchter.
Katja, lass uns zum Schluss noch mal kurz reden über den Schauplatz. Also zum einen ist es ja dieses Haus. Das hat ja eine ganz eigene Geschichte. Das finde ich auch so toll. Also das wird auch richtig erzählt, also was dieses Haus schon erlebt hat. Also es ist eine der Hauptfiguren. Dazu natürlich auch die Stadt Oslo, immer wieder auch ein Zentrum seiner Filme. Also auch da erfährt man ja sehr viel, nicht nur über das Haus, sondern auch über die Stadt.
Es gibt ja am Anfang diesen Establishing Shot, ne? Den Schwenk über Oslo. Also wir wissen, wo wir sind. Und dann geht die Kamera eben dieses Haus, das finde ich auch interessant, das könnte ja auch ein bisschen überall stehen. Also in München Grünwald, in Berlin Dahlem, in Paris. Und das fände ich interessant, dass wir sind mitten in Oslo, aber wir sind sozusagen auch in einer wirklich ganz interpretatorisch offenen, fast metaphorischen Familienkonstellation. Und auch bei allen Einwänden, die ich gegen den Film habe, du hast ja auch ein paar, es ist einfach wahnsinnig sehenswert, wie in der phänomenalen Darsteller.
Ja. Und eben die großen Fragen, die da aufgeworfen werden, nach verdrängter Verantwortung, nach Hoffnung, vielleicht auch eine späte Versöhnung, auf jeden Fall ein sehr menschenfreundlicher Film, der, wie ich finde, ganz wunderbar jetzt in diese Vorweihnachtszeit passt. Katja, ich danke dir ganz herzlich. Wir sprachen über Sentimental Value, der neue Film von Joachim Trier. Danke dir und schönen zweiten Advent.
Dir auch, Knut.
Auch heute wollen Anke Lewicke und ich grüße dich erstmal herzlich, liebe Anke.
Guten Tag, lieber Knut Elstermann.
Wir wollen uns einen Film vornehmen, der ins Oscar-Rennen geschickt wird. Schiele hat den Film Der geheimnisvolle Blick des Flamingos nominiert. Seine Weltpremiere feierte dieses queere Filmdrama in der renommierten Sektion in Cannes, Une Certaine Regard, und gewann dort den Hauptpreis und tourt seitdem von einem Festival zum anderen rund um den Globus. Seit Donnerstag ist der Film auch bei uns zu sehen und Anke kann uns erstmal erklären, was hat es mit diesem seltsamen Titel auf sich.
Also der Film spielt 1982 im Norden des Landes in einer wüstenähnlichen Region und ja, es ist tatsächlich eigentlich eine Geisterstadt. Hier war mal ein Bergwerk, das aber schon lange geschlossen sind. Da leben noch ein paar vereinsamte Männer und eine Wahlfamilie bestehend aus Transfrauen. Und da wird die 12-jährige Lydia groß und sie hat auch eine Wahlmutter. Sie heißt Flamingo, also die ganzen Transfrauen haben auch so Spitznamen und die Flamingo wird immer schwächer, kränker. Sie hat eine Krankheit, die ihr eine Energie raubt. Und wenn sie draußen spazieren geht, dann halten sich die Männer immer die Augen zu. Und Lydia bekommt dann mit, dass das Gerücht umgeht, wenn Flamingo Männer in die Augen schaut, dann überträgt sie ihre Krankheit. Und man kann den Film sehen als allegorisches Drama, eben auf dem Beginn der AIDS-Epidemie. Aber man kann ihn auch als Coming-of-Age-Film in einer queeren Community lesen.
Anke, dieser ungewöhnliche Schauplatz wird ja in diesem Film eben auch auf bezwingende Weise ins Bild gesetzt. Also wie sieht das Ganze aus?
Also man muss schon auch immer an Western denken, also diese Landschaft natürlich, diese verfallenen Hütten, Bergwerk und so weiter. Also, und dann ist der 4:3, also fast quadratisch ist der gefilmt. Dadurch kriegt die Landschaft sowas Klaustrophobisches, weil wir bekommen es ja auch mit Menschen zu tun, die hier eigentlich ja Warum sind Sie nicht irgendwo anders hingegangen? Also Sie haben vielleicht gar keinen anderen Ort. Dann sagt das natürlich auch viel aus über Chile 1982, Anfang der Diktatur, dass es dort gar keine Zivilgesellschaft gab, die hätten auffangen können. Es gibt aber auch tolle Saloonschlachten, kann ich dir sagen. Die Transfrauen sind ganz schön schlagkräftig und man kann sagen, wenn sie da mal auch loslegen und zuhauen, das sind natürlich auch Selbstbehauptungsschläge. Und es gibt auch so ein bisschen magischen Realismus, weil den setzt Lydia ein, um ihre Trauer zu verarbeiten, weil Flamingo wird dann nämlich was ganz Trauriges passieren und wie man das dann so als Kind macht, denkt man sich in eine Fantasiewelt hinein und gleichzeitig ist der magische Realismus ja natürlich auch wirklich sehr formbestimmend für das lateinamerikanische Kino.
Anke, noch eine letzte Frage, trotz der traurigen Dinge, von denen er da auch erzählt wird, hat dieser Film von Diego Cespedes etwas sehr Berührendes, also es ist ein bewegendes Drama.
Ja, auf alle Fälle. Das hat auch damit zusammen, dass die Transfrauen sich diesen Ort wirklich ihre Utopien ausleben. Also trotz AIDS, trotz der Vorurteile bilden sie einfach eine sehr freie, schöne Community. Eine der Transfrauen, Boa, das ist sozusagen auch so ein bisschen die Mama von allen, die trägt auch immer einen Kittel, heiratet dann einen der Bergarbeiter. Dann kommt auch dessen Tochter mit den zwei Kindern. Also da wird so eine schöne, freie Gesellschaft dann doch gegründet und man bekommt mit, dass Lydia unheimlich schöne Werte mitbekommen. Also auch Selbstbewusstsein, Mitgefühl, Mut, sich für die anderen einzusetzen. Also das kriegt sie alles dort beigebracht. Insofern ist das ein sehr bewegender Film.
Der chilenische Oscar-Kandidat, der geheimnisvolle Blick des Flamingos, jetzt bei uns im Kino. Ich danke dir, Anke.
Tschüss, Knut.
Herrliche Musik, Space Patrol war das natürlich unverkennbar und zwar von Peter Thomas komponiert und diesem großen Film und vor allem Fernsehkomponisten widmen wir ja heute präsentiert von Radio 1 im RBB Fernsehen einen ganzen Abend. Legende der Filmmusik, der Sound von Peter Thomas und da klingen eben solche herrliche Melodien, können Sie alles ansehen im RBB Fernsehen heute um 20.15 Uhr, moderiert von Oliver Kalkofe, Hermut Zerlett ist dabei und nicht zu vergessen Dr. Pop, der übrigens gerade ausgezeichnet wird mit dem Deutschen Kleinkunstpreis. Also er bekommt diese renommierte Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle und viel Spaß heute Abend dann mit der Musik von Peter Thomas und danach laufen dann auch nochmal Folgen eben der Raumpatrouille Orion. Was für ein schöner Abend heute im RBB Fernsehen. Wir wollen jetzt über einen Film reden mit dem schönen Titel 15 Liebesbeweise. Klingt erstmal sehr rätselhaft, wird sich aber im Verlauf des Gesprächs sofort aufklären, was das eigentlich ist. Denn dahinter steht ein ziemlich demütigender juristischer Prozess, ein Vorgang, den homosexuelle Frauen und Männer durchmachen müssen, wenn sie ein Kind in ihrer Familie aufziehen wollen als ihr eigenes Kind. Das können wir alles gleich erklären. Also es ist quasi ein Film über Adoptionsrecht, aber eben sehr genau erzählt, vor allem sehr emotional erzählt. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Frauen eben gespielt werden von liebenswerten, sehr leidenschaftlichen Schauspielerin und ich freue mich sehr, dass sie mal wieder bei uns ist, dass wir mal wieder reden können, nach langer Zeit übrigens. Also Tiger Girl war das damals von Jakob Lass, ein toller, comichafter Film und dann habe ich dich natürlich immer wieder im Kino gesehen, Gleichnis ihres Lebens, war ja auch ein richtiger, großer, europäischer Kinoerfolg. Sie hat den César als beste Nachwuchsdarstellerin bekommen und ich freue mich sehr, dass sie da ist, dass wir Deutsch reden können. Sie ist französische Schweizerin und ich habe immer auch das Gefühl, weil du eben auch bei uns schon schöne Filme gemacht hast, irgendwie ist sie auch ein bisschen eine deutsche Schauspielerin. Also toll, dich zu sehen. Rumpf, hallo.
Hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Das ist ein Film von Alice Duhart und das ist ihr Debütfilm. Und ich finde, sie hat sich da gleich ein total schwieriges Thema vorgenommen, nämlich eben diese Frage, was passiert mit einem Paar, das eben ein Kind haben will, und zwar wirklich als gesetzlich zugeschriebenes, zugebilligtes Kind. Hat sich erstmal diese Rechtslage, die wir gleich beschreiben, überrascht? War das für dich neu?
Es hat mich tatsächlich überrascht, also wie viel Aufwand das braucht. Tatsächlich hat sich das Gesetz seit 2014 also nochmal verändert. Und so, ich glaube, in 2022 ist es ist ein bisschen einfacher geworden, aber nicht wirklich. Also ich meine, ich hatte mich so oder so einfach nicht so stark mit Mutterschaft auseinandergesetzt bis zu diesem Buch. Und dieses Buch hat mich wirklich dazu gebracht, mich mit dieser Frage wirklich auseinanderzusetzen. Und ich meine, die beste Person, um damit darüber zu sprechen, war Alice Duhart, weil sie selbst diesen Prozess erlebt hat. Ein Kind seit 9 Jahren erzieht mit ihrer ihrer Frau, die den Film produziert hat.
Also sehr persönliche Geschichte, die da erzählt wird und die wir vielleicht auch mal beschreiben sollten. Also du bist Celine, dann gibt es Nadia, gespielt von Monia Chokri. Ein ganz tolles Paar. Also man merkt, die beiden sind auch füreinander geschaffen und freuen sich auf das Kind, das eben Nadia austragen wird. Und jetzt könnte man denken, wunderbar, die beiden sind auch verheiratet nach dem dann 2013 möglichen Gesetz, auch in Frankreich. Wo ist jetzt das konkrete juristische Problem, das die beiden ja auch quält, fast auch ihre Beziehung zerreißt?
Sie findet eigentlich heraus, dass es das Adoptieren nicht so eine einfache Sache ist, sondern dass sie 15 Liebesbeweise sozusagen von Hetero-Menschen sammeln muss, die sagen, dass sie eine gute Mutter sein kann, eigentlich Beweise holen kann, die wie ein Brief schreiben, die sagen, dass sie eben zu berechtigt ist, eine gute Mutter zu sein. Das ist natürlich ein Prozess, der die Rolle von Monia nicht durchgehen muss, weil sie das Kind trägt, aber meine Rolle trägt das Kind nicht und ich muss eigentlich, also Celine muss durch den ganzen Film eigentlich Wege finden, um diese 15 Liebesbeweise zu sammeln und wirklich sich der Rolle der Mutter anzueignen.
Also das kannte ich auch aus Deutschland, dass eben Paare, gleichgeschlechtliche Paare, das Kind adoptieren müssen, obwohl sie verheiratet sind, nicht? Also es ist ja eigentlich schon automatisch in eine Ehe hineingeboren worden. Aber das müssen sie mit diesen Liebesbeweisen, nennen wir es mal so, oder wenn man so will, Vollmachten von Freunden, das habe ich noch nie gehört und das fand ich auch sehr demütigend. Also wie es auch erklärt wird dann von der Sozialarbeiterin, möglichst eben keine schwulen Paare, möglichst erst nach der Geburt des Kindes, dann zu beurteilen, ob das eine gute Mutter sein könnte. Also das ist wirklich eine reale Geschichte und das muss man so machen. Und das ist auch der Kern des Films. Das hat die Regisseurin so erlebt.
Also die Geschichte ist nicht eins zu eins ihre Geschichte, aber das Erlebnis dieses Prozesses ist wirklich, wie sie es erlebt hat von innen. Und damals war es schwierig für sie, dass sie eigentlich keine Repräsentation gefunden hat, die diesen Prozess eigentlich dokumentieren oder erklären. Und sie hat das Bedürfnis, einen Film zu kreieren, der genau diese Situation auch im Kino repräsentiert und dass es da ein Filmobjekt gibt für alle, aber auch für Menschen, die durch diese Situation gehen.
Ich finde 15 sehr viel, weil es müssen ja nahe Freunde sein, Leute, die ich wirklich kenne. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf 15 Leute kommen würde, die diese Arbeit übernehmen würden. Und das ist ja auch wiederum die schöne Seite des Films, dass man ja Freunde besichtigt, dass man losgeht und sich überlegt, wer könnte das für mich tun? Also das ist ja etwas, was über die eigentliche Geschichte der Adoption in diesem Film, finde ich, hinausgeht.
Ja, das ist ein Teil, der da auch komödisch wird, aber der halt auch eine Situation kreiert, der an seine eigene Würde geht, auch sich eigentlich dieser Situation auszustellen und irgendwie diese Beweise sammeln zu müssen. Der Film hat es wirklich geschafft, einen dramatischen Bogen zu haben mit sehr viel Humor, der eben genau durch diese absurden Situationen des Alltags in diesem Prozess stattfinden.
Genau, also es ist natürlich auch sehr abwechslungsreich, weil sie ja nur ständig unterwegs ist, weil sie immer wieder auch alte Bekannte, jüngere Freunde trifft, weil man darüber redet, was bedeutet uns eigentlich Eltern zu sein, Mütter zu sein. Also das ist ja auch noch so ein Thema des Films, finde ich, dass man das ja dann auch nochmal hinterfragt vielleicht durch diesen seltsamen Prozess.
Ja, natürlich. Also die Frage, was ist eigentlich eine gute Mutter sein, ist eine Frage, die glaube ich sehr stark in der Gesellschaft liegt. Das Ganze, ja, die ganzen Erwartungen, die man überhaupt an eine Mutter hat und vielleicht nicht die gleichen an einen Vater. Gibt es überhaupt das richtige Muttersein oder das richtige Vatersein oder was ist es, ein gute Eltern zu sein? Die Frage stellt sich da. Eben, der Film schafft es trotzdem, finde ich, irgendwie Porträts von drei verschiedenen Frauen zu zeigen, die ihre Mutterschaft alle verschieden leben oder leben werden.
15 Liebesbeweise. Der französische Film ist jetzt im Kino zu sehen mit Ella Rumpf in einer der Hauptrollen. Du hast ja gesagt, es ist auch ein Film und das finde ich absolut reizvoll daran, über Mutterschaft, auch über Vaterschaft, wenn ihr auch Väter befragt natürlich, nach ihren Rollen, nach ihrem Rollenverständnis. Und dazu gehört ja auch, dass es kein Film ist über jetzt eine juristische These, sondern über konkret eben Celine. Und Celine hat, ich sag's mal vorsichtig, eine nicht ganz einfache eigene Beziehung zu ihrer Mutter. Gespielt wird sie von einer traumhaften Schauspielerin, die ich wirklich sehr, sehr verehre, Noemi Lwowski, die ich schon so oft gesehen habe und die jedes Mal ganz anders ist. Obwohl man erstmal denkt, so ein Typ, man erkennt die immer wieder. Vielleicht kannst du erstmal das Mutter-Tochter-Verhältnis beschreiben, weil das den Film ja, finde ich, geradezu grundiert. Die abwesende Mutter ist doch dann wieder sehr anwesend durch das Verhältnis zu ihrer Tochter.
Ich glaube, also was überraschend ist an dieser, also an diesem Film ist auch, also Celine hat eine Mutter, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat, eine Karriere als Pianistin gemacht hat und sehr abwesend war teilweise und einfach nicht diese Vorstellung der Mutter hat von, ich muss die ganze Zeit anwesend sein und das Familienleben erfüllen, und hat sozusagen das Gegenteil gemacht von dem, was man von einer Mutter eigentlich erwartet oder was eine Mutter erfüllen muss, sozusagen. Und da hat Celine im Prozess ihrer eigenen Mutterschaft, muss sie eigentlich auch ihre Mutter nach einem Liebesbeweis fragen. Und da kommen die ersten tricky Momente auf, eigentlich ihre eigene Beziehung zu ihrer Mutter zu hinterfragen und vielleicht nochmal zu konfrontieren und auch gewisse Anspannungen aufzulösen.
Also ich finde gerade diese Szenen, es sind gar nicht so viele, weil sie ist ja meistens irgendwie unterwegs, sind sehr intensiv und geben dem Film auch eine psychologische Tiefe. Denn jetzt wird ja auch klar, warum Celine vielleicht so unbedingt die Bindung will, warum sie das braucht, weil sie es so nicht hatte. Wie habt ihr euch diese Szenen so hergenommen? Also ich habe ja schon gesagt, sie ist wirklich eine Legende. Also ich denke, in Frankreich kennt sie jeder, wenn sie über die Straße gehen würde. Hier ist sie vielleicht gar nicht so, wenn ich den Namen nenne, aber wenn man sie dann sieht, erkennt man sie wieder. Du bist eine junge, inzwischen auch schon sehr erfahrene Schauspielerin, mit Preisen auch schon belohnt worden. Aber wie ist dann das Zusammenspiel bei so einem schwierigen Verhältnis? Das muss ja sehr, sehr genau, finde ich, austariert werden, damit auch keine Karikatur entsteht.
Ich finde, das Casting ist einfach wirklich unglaublich gut gemacht. Also Alice hat sehr gut, finde ich, alle Schauspieler ausgewählt im Film und gegen das Klischee auch gearbeitet. Sie hat einfach gespürt, dass wir irgendwie etwas gemeinsam haben und zusammenpassen als Mutter und Tochter. Und ich war sehr überrascht selbst, wie man manchmal Menschen trifft und sofort ohne Worte einfach ein Verständnis da ist für ein familiäres Verhältnis, jenseits von dem Kennen oder nicht. Und das ist bei uns mit Monia, aber auch wie mit Noemi irgendwie passiert, dass eine stille Verbindung gleich geherrscht hat, wo wir verstanden haben, was unsere was die Power-Dynamiken sind und was wir erzählen. Und das war sehr interessant mit Noemi. Sie ist eine unglaublich starke Schauspielerin, aber auch eine sehr unberechenbare Schauspielerin. Sie kommt mit ganz vielen Überraschungen immer. Und das fand ich so interessant, weil ich wirklich das Gefühl hatte an gewissen Momenten, ich spiele einen Western. Also es war wirklich die Spannung, die sie kreieren kann innerhalb einer Szene, das war wirklich eine ganz tolle, kreative auch Erfahrung.
Eine Art Duell, bester Duell, was man da so sieht. Aber du reagierst ja eben auch wirklich hervorragend, denn diese Überraschung spürt man. Sie ist ja auch immer wieder überrascht. Sie ist ja überrascht, manchmal ist die Mutter ganz zärtlich und versucht herzlich zu sein, merkt man so einfach, ist es für sie nicht. Dann gibt es wieder die Zuwendung, die Abwendung, die Kälte. Also alles passiert ja innerhalb von wenigen Minuten und da musst du ja eben auch schauspielerisch ständig drauf reagieren. Ich kann es mir jetzt besser erklären, dadurch, dass du gerade sagst, du warst dann vielleicht auch überrascht in der Szene.
Ich würde sagen, dass an diesem Film, also wirklich, es war nicht möglich, irgendwie 1000 Vorbereitungen zu machen für diesen Film. Dieser Film hat verlangt, dass wir alle sehr präsent waren am Set und sehr viel, dass wir uns stark zuhören. Das ist im Spiel immer wichtig, das Zuhören, aber ich habe das Gefühl, dass ganz vieles wirklich in den Zwischenmomenten entstanden ist und im Moment entstanden ist, weil die Dialoge sind ziemlich banal geschrieben und, also banal, sie sind sehr gut geschrieben, aber es sind einfache Alltagsmomente und es passiert eigentlich ganz viel unter diesen Alltagsmomenten. Und da wird, finde ich, ist der Film einfach unglaublich stark geworden, dass Alice wirklich geschafft hat, aus so fast banalen Alltagsmomenten sehr groß im Intimen zu werden und wirklich es geschafft hat, Kino zu machen im Intimen.
Übrigens ist das ja auch nach wie vor, finde ich, eine große Stärke des französischen Kinos. Also auch in kleinen Geschichten sozial ganz genau zu erzählen, mit tollen Schauspielern und Schauspielerinnen, uns große Konflikte sehr nahe zu bringen. Und dazu gehört auch noch, dass am Schluss, wollen wir nicht vergessen, dass die beiden eben unter enormem Druck stehen. Ist ja ganz klar, sie wollen möglichst schnell, dass dieses Kind dann eben auch als ihr gemeinsames Kind anerkannt wird. Aber immer wieder auch so Homophobie aufblitzt. Manchmal gar nicht so direkt, sondern ich finde schon diesem indiskreten Nachfragen. Also woher kommt denn das Kind überhaupt? Wer ist denn der der Vater. Das sind ja eigentlich auch alles verbale Übergriffe, die für die beiden, und so spielt es, finde ich, sehr genau, ja auch eine Beleidigung und eine Demütigung bedeuten.
Wenn man so eine Geschichte erzählt, das wäre, ich denke, nicht richtig gewesen, das nicht ein wenig zum Thema zu machen, weil das ist etwas, was viele sexuelle Frauen wie Männer im Alltag erleben. Homophobie, ich glaube, auf einem weniger starken Level wie auch schon, obwohl die Stimmung gerade wieder kippt, sehr stark, und es ziemlich schockierend ist, was man alles auf Internet finden kann, aber auch im Alltag. Und es ganz wichtig ist, diese Themen, also das zu thematisieren. Und dieser Film eigentlich lädt ein, einfach intimer bei so einer Erfahrung von zwei Frauen dabei zu sein, und verstehen, was solche Kommentare eigentlich wirklich in der Tiefe auslösen kann, wie viel das mit der Würde eines Menschen macht, und dass wir, ja, dass sehr viel Sorgfalt einfach nötig ist in unserer Gesellschaft, wie wir mit diesen Themen umgehen und wirklich diese Toleranz fördern und schützen. Es geht darum, wirklich auch zu zeigen, wie banal der Wunsch nach Familie und Liebe ist, und dass es nichts Dramatisches ist und nichts Gefährliches ist. Und dass dieser Wunsch ein sehr natürlicher, menschlicher Wunsch ist. Was mir sehr wichtig ist, ist wirklich zu sagen, dieser Film ist für alle. Es ist kein Film, der irgendjemand ausschließt, sondern ich glaube wirklich, dass jeder irgendwo sich wiederfinden kann in diesem Film und erlebt wirklich, einen guten Moment zu haben und mit einem guten Gefühl aus dem Kino zu gehen.
Also viel Good Movie auch aus Frankreich. 15 Liebesbeweise jetzt im Kino zu sehen. Ein Film eben, wo sich auch das Paar ja die große Liebe beweist, indem sie all das gemeinsam durchstehen und sich dann natürlich auf ihr Kind sehr freuen. Wie das Ganze ausgeht, werde ich jetzt nicht sagen. Aber ich sage auch, es passt irgendwie ganz schön, finde ich, in diese Weihnachtszeit. Also auch dieses Art von Ende des Films. 15 Liebesbeweise, ein Film von Alice Duhart mit Ella Rumpf in der Hauptrolle. War schön, dich mal wieder zu sehen. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auf nächstes Mal.
Radio 1 war vormittags, das Filmmagazin. Erstmal ganz herzlich willkommen, Anna Wollner ist da.
Hallo, lieber Knut.
Schön, dass du da bist und dass wir reden können.
Schön, Nikolaus.
Ja, wünsche ich dir auch, genau. Und das ist genau unser Ansatz. Vielleicht hatte der ein oder andere so einen Kinogutschein im Stiefel.
Kann passieren, ich nicht.
Ich auch nicht, aber ich hatte Kekse, also nicht im Stiefel, die lagen daneben. Aber war auch sehr, sehr schön selbstgemachte, ganz toll. Wir wollen reden über die Möglichkeiten, diesen zweiten Advent schön zu verbringen, möglichst mit den Kindern sich Filme anzusehen. Du hast zwei Empfehlungen dabei. Und wir wollen gleich anfangen mit einem Film, der jetzt schon alle Rekorde schlägt. Das ist wahnsinnig erfolgreich, Zoomania 2 oder 2. Ich sag auch, und das weißt du auch, den ersten fand ich umwerfend, hat einen Oscar bekommen auch. Ne? Also ja. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme überhaupt aller Zeiten. So witzig, voller klassischer Szenen inzwischen schon. Also ich sage nur Faultier, dann weiß ja jeder, was ich meine. Fantastischer Film. Jetzt also war ich sehr neugierig natürlich. Der zweite Teil ist da, viele Jahre später. Dann hat echt lange gedauert.
Acht waren es, glaube ich. 8 oder 9 Jahre. 2016. Ja. Was ist jetzt? Also 9 Jahre. Hat es gedauert? Ich glaube vor allem für die Liebe zum Detail.
Weil das so genau gemacht ist, meinst du?
Ja, weil sie dich ärgern wollten. Du hast in der Pressevorführung, muss man ja auch mal sagen, vor mir gesessen und ich habe dich irgendwann leiden sehen. Und als wir rauskamen, hast du mich wüst beschimpft.
Nein.
Als hätte ich diesen Film gemacht.
Nee, würde ich nie tun.
Ich bin mit einem ganz anderen Gefühl rausgegangen. Ja, ich habe mich da wieder sehr wohl gefühlt. Also dieses Eintauchen in Zoomania, in diese Metropole mit der Polizistin Judy Hopps und dem ehemaligen kleinkriminellen Trickbetrüger Nick Wilde, die sich jetzt mehr oder weniger zusammengerauft haben, gemeinsam unterwegs sind, aber natürlich als Häsin und Fuchs anecken und von ihrem Chef Chief Beef auch erstmal zur Paartherapie geschickt werden.
Wir müssen noch mal mit dem Chief reden und ihm versprechen, dass wir uns bessern.
Zero.
Widersprich nicht so oft. Am besten gar nicht.
Ja, oder wir verfolgen meine Strategie und machen keinen Wind.
Wir können uns nicht beweisen, wenn wir in diesem Raum festsitzen.
Und wenn wir bei Chief Beef mosern, verlängert er das Psycho-Ding. Sei clever, flieg unterm Radar und lass das nicht an dich ran, okay? Denn wir sind das Dream Team.
Ja. Hat er eine Getränkedose auf sie geworfen. Sie sollte fangen, hat sich leider weggedreht. Das Ding landete in der Wand. Kann man drüber lachen, muss man nicht drüber lachen. Ich habe sehr viel gelacht in diesem Film. Vor allem auch über die Wortwitze, die im englischen Original, glaube ich, noch mal ein bisschen feingeistiger sind. Also allein als es losgeht und so eine Einblendung kommt, was bisher geschah, da steht dann im englischen Original Be Fur. Da musste ich schon sehr lachen. Die Geschichte, da muss ich dir recht geben, ist ein bisschen weit hergeholt. Die tauchen ein, nicht nur in die Unterwelt, sondern auch in die Unterwelt. Unterwasserwelt. Sie müssen die Tierart der Schlange rehabilitieren, denn die Schlange ist das einzige Tier, was in Sumania keine Daseinsberechtigung hat. Das fand ich auch ein bisschen mau, aber so dieses Ganze auf Toleranz, Zusammenleben als Weihnachtsbotschaft nett verpackt, da bin ich schon mit einem Schmunzeln raus.
Das sei dir auch gegönnt. Ich habe dich auch nicht beschimpft. Ich war einfach so überrascht, dass du nicht genau das Gleiche denkst wie ich. Da bin ich immer überrascht dann. Aber ich sage auch, also für mich war es, klingt jetzt auch blöd vielleicht, eben gerade nicht so liebevoll wie im ersten Teil. Du redest von Details. Also da gab es so viele hübsche kleine Einfälle, die ja hier teilweise auch nur kopiert werden. Also dann gibt es nochmal das Faultier, das man nochmal sieht. Das ist immer noch so langsam. Aber also schönere, neue Einfälle haben mir gefehlt. Und ich fand die Geschichte extremst dünn. Also so wenig Einfallsreichtum da diesmal.
Also auf das Faultier Flash habe ich wirklich gewartet.
Natürlich, klar.
Und es ist aber, ich fand auch diese Metaebene für Erwachsene wieder da. Also diese ganzen, dass eigene Disney-Filme als Raubkopien in Zumania verkauft werden, dass Burning Man stattfindet. Das sind ja alles Dinge, die Kinder gar nicht entschlüsseln können, wo wir Erwachsene dann, du nicht, aber ich schon, lachen müssen.
Aber ein gutes Stichwort, was können Kinder entschlüsseln? Ich denke, beim nächsten Film, den du jetzt empfehlen wirst, da ist es ganz einfach für alle Beteiligten zu entschlüsseln. Zumal die Figuren ja uns alle ob nur Eltern oder Kinder, ewig begleiten schon.
Ja, Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, da fange ich sofort automatisch an, jetzt im Kopf das Lied weiter zu singen. Ich möchte das ersparen, weil ich wirklich alles kann, nur nicht singen. Ich sehe mich da aber auch selbst noch vor dem Kassettenrekorder sitzen als Kind. Das kommt jetzt Bibi Blocksberg in, ich glaube, so gefühlt alle 20 Jahre mal ins Kino. Diesmal unter der Regie von Gregor Schnitzler. Der hat den ersten Schule der magischen Tiere-Film gemacht. Der weiß also, was die Zielgruppe will und der liefert hier auch. Das ist wirklich ein buntes Musical beim Hexentreffen, bei dem Bibi und ihre Freunde das erste Mal mit dabei sein dürfen, um zu helfen.
Auf dem Blocksberg findet gerade der internationale Hexenkongress statt und unsere Neustädter Hexen haben eine ganz eigene, charmante Art, darauf aufmerksam zu machen.
Wenn die nicht bald wieder zurück auf dem Blocksberg sind, gibt es eine Katastrophe. Und dann müssen wir Junghexen vielleicht aufs Internat. Und dann sehen wir uns vielleicht nie wieder.
Was redest du denn da?
Bibi, was ist passiert?
Kurz, wir müssen diese Crazy Witches wieder zurück zum Blocksberg bringen.
Herr Crazy Witches, vielleicht auch nicht ganz deine Sprache, aber ich finde, dieser Film hebt sich auch ab von Bibi und Tina, was uns ja auch 5 Filme lang und eine Fernsehserie begleitet hat. Es ist nicht so ganz auf die 12, eher wirklich für eine jüngere Zielgruppe. Also Grundschule, würde ich sagen. Die kriegt hier auch auf dem Silbertablett das geliefert, was sie möchte. Nämlich auch, dass sie ihre Zukunft selbst mitgestalten sollen dürfen als Thema des Films. Das passt auch perfekt in diese Nostalgiewelle im Kinderfilm, die es gerade gibt. Wir hatten vor ein paar Wochen Momo, wir hatten Pumuckl, jetzt Bibi Blocksberg. Im Januar kommt der nächste die drei Fragezeichen-Film. Also meine Kindheit ist gerade repräsentiert im Kino.
Ist auch schön, ich meine, Kino geht und das Gefühl hat wieder so 20 Jahre jünger zu sein. 30, Anna, vielleicht.
War ich da schon auf der Welt?
25. Anna, ich danke dir ganz herzlich für diese schönen Empfehlungen und natürlich jetzt euch noch einen schönen Nikolaustag. Und die Kinder sind heute sehr früh aufgestanden. Ich weiß, Anna, vielleicht schaffst du noch einen kleinen Mittagsschlaf morgen daneben, weil jetzt gehen wir alle wieder ins Kino.
Das machen
danke
wir.
Danke dir, schönen zweiten Advent. Tschüss. Stromberg, wieder alles wie immer. Er ist nach wie vor der fleischgewordene Albtraum der Arbeitnehmer. Er ist der schlimmste anzunehmende Fall eines gemein selbstverliebten, schlichtweg unerträglichen Chefs. Nun aber zum zweiten Mal einen Kinofilm auf der großen Leinwand zu erleben, nach etwa so 12, 13 Jahren. Also wieder Kino mit Stromberg. Und ich grüße jetzt ganz herzlich den Mann, ja, der das fleischgewordene Stromberg-Prinzip verkörpert, Christoph Maria Herbst. Erstmal hallo, grüß dich.
Hallo, ich grüße dich, Knut.
Wie war für dich die Idee, nun wieder einen Kinofilm zu machen, nachdem der erste wirklich ein gigantischer Erfolg war, muss man schon sagen, auch ein Überraschungserfolg. Jetzt kommen die wieder an und sagen, wir führen die Truppe wieder zusammen. Warst du von Anfang an begeistert oder gab es auch so ein leichtes Zögern, so ein Nachdenken darüber, ob Stromberg nicht doch langsam irgendwie in den Schatten der Vergangenheit gehört?
Ja, ich habe ja nichts gegen Vergangenheit, zu der stehe ich ja. Und erst wenn man mit Vergangenheit konstruktiv umgeht, kann man ja Zukunft gestalten. Huch, das klang jetzt sehr philosophisch. Mhm. Aber erstmal bin ich stolz darauf, dass wir damals nicht gleich weitergemacht haben und haben die Kuh irgendwie nicht bis zur Laktoseunverträglichkeit gemolken. Und wir haben 10 Jahre vergehen, mehr als 10 Jahre vergehen lassen. Das ist ja erstmal super. Also die Entwöhnung war da. Viele Junkies laufen rum und haben uns gefragt, Mensch, wir brauchen neuen Stoff und so weiter. Wir haben dann immer verwiesen auf 5 Staffeln und einen Film. Mhm. Und es wurde ja auch die Streaming-Anbieter haben das ja auch hoch und runter angeboten. Und so. Da konnte sich ja eigentlich keiner beklagen. Und nee, ich habe überhaupt nicht zusammengezuckt. Und wenn, dann war es ein fröhliches Zucken. Und hier prallten eigentlich wieder zwei, man nennt das wohl Koinzidenz, Energien zur richtigen Zeit aufeinander, weil Ralf Husmann, unser Autor, hatte eine belastbare Idee für ein Kinodrehbuch und der feine Herr Herbst hatte Bock. Und alle anderen haben wir dann auch gefragt und die standen sofort Gewehr bei Fuß, weil für uns alle, obwohl jeder und jede eine tolle Karriere hingelegt hat seit der Zeit, war die Zeit bei Stromberg und das Arbeiten an Stromberg die beste Zeit des Lebens.
Also es ist wieder dieses Erfolgsduo Husmann-Feldhusen und ich finde, die hatten wirklich eine geniale Idee. Das ist ein ganz toller Einfall, um die Truppe jetzt wieder zusammenzubringen, nämlich mit so einer Fernsehshow unter der harten Regie von Anna Mateur, die da wirklich ruppig dabei ist und das auch wirklich schön zusammenhält. Aber diese Idee ist ja fast ein bisschen surreal. Also das ist ihr Leben. Das wäre fast eine postmortale Vision. Also alle kommen nochmal zusammen. Aber im Grunde ist das ja ein verrückter Einfall.
Total. Und es ist tatsächlich eine sehr belastbare Idee und eine gute Klammer, um zu erzählen, ja, wie kriegen wir diesen ganzen Haufen eigentlich wieder zusammen? Wir wollen ja auch durchaus unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Viten erzählen. Auch bei denen sind ja 10, 11 Jahre vergangen. Ich meine, wir hätten uns auch einen schlanken Fuß machen können, hätten sagen können, ja, wir erzählen Stromberg historisch. 2015, wir machen nahtlos da weiter, wo der Kinofilm endete. Stromberg ist bei den Berliner Sozialdemokraten angekommen und wir erzählen jetzt zum Beispiel, wie die händeringend versuchen, Stromberg loszuwerden, nach Brüssel wegzuloben. Und hätte man ja machen können. Aber Ralf Husmann wäre nicht er selber, wenn er denn so feige wäre. Und nein, er hat sich unserer in Teilen ja disruptiv veränderten Gesellschaft gestellt und erzählt dieses Fossil aus den 80ern, Bernd Stromberg, und diese ganzen anderen merkwürdigen Archetypen Menschen tatsächlich im Jahr 2025.
Ich will die auch wirklich nochmal alle nennen, weil die gehören natürlich zu diesem Universum dazu. Total. Bjarne Mädel, Milena 30, Oliver Nuck und Diana Steli. Und jetzt sagst du, klar, es ist viel Zeit vergangen. Die haben andere Lebenswege dann eben auch beschritten. Aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch wieder was, was jeder kennt, sobald man bei so einer Familienfeier zusammenkommt oder auch beim Klassentreffen oder so, fallen alle wieder zurück in ihre angestammten Rollen. Man kommt da nicht raus. Ich finde, auch davon erzählt der Film.
Absolut. Jeder nimmt wieder die Position ein, zu der er gehört, obwohl er eigentlich dachte, er hätte sich längst freigeschwommen. Ja. Hatte auf einmal die Schwimmflügel wieder an und mit Freiheit war es das wieder. So war es aber auch bei uns mit dem Ensemble. Also das sollte, da gibt's ja noch eine andere Ebene, natürlich nämlich die hinter der Kamera.
Ja.
Auch da hätte man eine herrliche Familienaufstellung machen können. Da hat dann auch wieder jeder so seine Position eingenommen. Aber das sage ich mit dem Lächeln und das würde andere jeder auch mit dem Lächeln bestätigen. Das ist dann halt so, das gehört dazu. Und trotzdem war mit der größtmöglichen Fröhlichkeit wieder bei der Arbeit dabei. Und ich habe ja immer von Ensemble gesprochen. Und das meinte ich immer im Sinne des Wortes, nämlich gemeinsam. Es war da nie irgendwie, wurde nie rumgezickt. Es war nicht, gab nicht irgendein Frontschwein, das da auf dicke Hose gemacht hat, sondern wir haben immer alles auf Augenhöhe miteinander gemacht. Und das ist zum Beispiel, diese Art der Arbeitsweise haben wir auch fortgeführt.
Also was diese Idee mit der Show ja auch noch bringt, ist etwas, was jeder Schauspieler kennt übrigens von den Proben, nämlich dieses Prinzip der ständigen Bewertung. Also jetzt kann er ja nicht mehr einfach machen und tun, was er so will, sondern er wird ja, weil es ja eben eine Show ist, ständig irgendwie bewertet und ausgewertet und damit kommt er ja auch doch in so eine Art Diskurs, würde ich es schon nennen, hinein über seine Position heute.
So ist es. Und wir leben ja in dieser bipolaren Welt, Daumen hoch oder Daumen runter. Und auf einmal sieht sich auch ein Stromberg dem ausgesetzt und hat das eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Hand, was da auch so ein Influencer, eine neue Figur, fantastisch gespielt von dem Laszlo. Eine Figur, die einem, würde ich sagen, mehr auf den Sack geht als eigentlich Stromberg selber. Also wir sind ja wirklich im digitalen Zeitalter angekommen. Und auf einmal verliert der Stromberg total die Kontrolle. Und die Kontrolle über die Bilder und über das Gesagte. Und das ist natürlich faszinierend erzählt. Und ich finde es teilweise echt apokalyptisch. Und es ist, der Film ist echt eine Zumutung auch für Fans, muss ich echt sagen. Aber Stromberg hatte ja immer schon sehr besondere Fans. Und deshalb bin ich sicher, dass die Ultras mitgehen werden.
Das werden wir jetzt sehen. Also der Film läuft jetzt seit Donnerstag, aber es ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt auch zu sagen, ohne jetzt was zu verraten. Es gibt eine verblüffende erzählerische Wolte, die da geschlagen wird. Die werden wir nicht verraten, aber man kann sagen, wo die hinführt. Nämlich plötzlich ins Land der Melancholie, wo man vielleicht Stromberg nicht unbedingt erwarten würde, aber da ist er dann plötzlich. Und man kann sich dann fragen, ob er in diesem Gefühl auch der Einsamkeit, der Verlorenheit sogar zu Einsichten gelangt oder nicht.
Ja, absolut. Die Frage darf man stellen. Nur, wie lautet die Antwort? Man kann, glaube ich, so viel verraten, dass, ja, was den Titel des Films anbelangt, wieder alles wie immer, trifft er aufs Ende auf jeden Fall zu. Was 99% des Films anbelangt, ist das natürlich fake. Ist dieser Untertitel stimmt einfach nicht. Es ist überhaupt nichts alles wie immer. Aber am Ende scheint alles wie immer. Aber auch hiermit spielt der Film ja mit diesen ganzen Ebenen, Meta-Ebenen, diesen filmischen Ebenen. Es gibt diese Insta-Welt, dann gibt es dieses Produktionsteam, das ihn beobachtet. Dann gibt es noch so eine andere Doku-Kamera, die man halt kennt von Stromberg. Mit dieser Ebene muss man ja auch erstmal klarkommen. Und ganz zum Schluss hat man das Gefühl, okay, es fängt wieder an Tag 1 der ersten Staffel, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Und das ist schon Time Tunnel. Ja.
Also um jetzt nochmal zurückzukommen, eben auch auf diese Figur und ihre Gestaltung, wie du sie jetzt seit Jahrzehnten, kann man ja sagen, gespielt hast. Mir ist diesmal nochmal ganz besonders die Sprache aufgefallen. Da habe ich auch wirklich drüber nachgedacht, vielleicht weil es eben so Risse im Gebälk gibt. Nämlich letztlich haut er seine Gemeinheiten ja auch nicht so geschliffen raus, dass er sofort eine Formulierung findet, die trifft, sondern das ist ja auch so ein Tasten. Das sind Sätze wie Unfälle. Und diesen Rumstammeln auch, einen Namen immer zu suchen, eigentlich nicht zu wissen, was man sagen will, zeigt sich vielleicht sogar etwas, was wir manchmal übersehen, eine Unsicherheit, oder bin ich da jetzt zu psychologisch?
Nee, du bist gar nicht psychologisch, du bist sehr analytisch und beobachtest das, was ich versucht habe zu spielen. Das hat Stromberg immer schon ausgezeichnet, aber jetzt kommt es nochmal aus einer viel größeren Unsicherheit. Natürlich. Weil er ist ja der Erbauer des eigenen Kartenhauses.
Schöner kann man es am Schluss nicht sagen. Ich danke dir ganz herzlich. Christoph Maria Herbst war das, jetzt wieder zu sehen als Stromberg in dem Film Stromberg. Wieder alles wie immer. Und da erscheint der vielleicht ganz besonders als so ein verlorener alter Ritter der traurigen Gestalt. Auf jeden Fall als ein Mann, der total aus der Zeit gefallen ist. Lustig ist es trotzdem, trotz dieser schon benannten Melancholie. Vielen Dank dir jetzt also wieder, Stromberg mit Christoph Maria Herbst. Dankeschön.
Ich danke dir, Knut. Danke.
Das ist eines der ganz großen Werke der Weltliteratur. Ein Werk, das die Menschen immer noch bewegt und aufwühlt. Homer hat die Odyssee geschrieben, also die Rückkehr des Odysseus aus dem Trojanischen Krieg. 10 Jahre hat es gedauert, bis er dann wieder nach Ithaka kam. Und diese Geschichte ist genauso natürlich wie der Kampf um Troja, also die Iliad, schon oft verfilmt worden. Es gibt große, pompöse Hollywood-Filme, wo die Schlachten gezeigt werden, wo die Abenteuer gezeigt werden. Ein Film, der jetzt bei uns im Kino angelaufen ist, erzählt es auf eine ganz andere Weise. Diese Rückkehr als ein intimes Kammerspiel geradezu mit zwei überragenden Schauspielern. Der eine ist Ralph Fiennes, der spielt den Odysseus, und als Penelope ist Juliette Binoche zu sehen, also zwei der ganz großen Stars unserer Zeit. Gemacht hat diesen Film ein Regisseur, der auch als Produzent sehr berühmt geworden ist, ganz oder gar nicht, Oscar-Nominierung, hat aber auch selbst sehr schöne, sehr intime, sehr sensible Filme gemacht, Nowhere Special, nur einen von seinen Filmen zu nennen. Ich freue mich sehr, ihn mal wieder zu sehen. Er ist ein italienischer Regisseur, und man kann es ja immer mal wieder sagen, der Großneffe von Visconti, obwohl er anders heißt. Ganz herzlich willkommen, so gut, dich mal wiederzusehen, Uberto Pasolini. Hi, how are you?
I am fantastically well. It's so nice to see you again, Knut. Really well, lovely to be with you.
Thank you so much. Also wir haben Odysseus, der kehrt zurück nach Ithaka. Das ist auch der deutsche Verleihtitel, also Rückkehr nach Ithaka. Englischer Titel ist einfach The Return, also die Rückkehr. Und diese Rückkehr ist natürlich belastet durch die lange Abwesenheit. Man erkennt ihn ja nicht mehr. Er ist geschädigt vom Krieg. Er ist ein alter Mann geworden. Er hat auch seine Kraft verloren, vielleicht seine Liebesfähigkeit. Und ich dachte mir, das ist natürlich ein ganz interessanter Ausgangspunkt für den Film. Wer erkennt ihn, wer nicht? Der eigene Sohn, kann er ihn erkennen? Kann die Frau ihn erkennen? Freunde? Also die ganze Zeit über, das ist eines der zentralen Themen übrigens des Films.
Of course, the central scene
Es gibt ja seit 2500 Jahren diese Debatte. Erkennt Penelope ihren Mann oder nicht in dieser berühmten Szene der Wiederbegegnung? Dahinter steht aber eine andere Frage, nämlich, was ist aus ihm im Krieg für ein Mensch geworden? Ist er ein anderer geworden? Ist er bereit, körperlich und seelisch wieder von seiner Frau empfangen zu werden? Ich werde jetzt nicht verraten, wie wir das erzählen, aber diese Szene in der Mitte des Films ist wirklich entscheidend. Sie wird wunderbar gespielt von diesen außerordentlichen Schauspielern, die sich hier zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder begegnen, seit sie im Englischen Patienten zusammengespielt haben. Es war also auch die Wiederbegegnung von Juliette Binoche und Ralph Fiennes, nicht nur von Odysseus und Penelope. Das war ein wirklich magischer Moment. Alle waren verzaubert von dieser Wahrhaftigkeit.
Lass uns weiterreden über diese großartigen Schauspieler, die diesen Film ja zum ganz intensiven Erlebnis machen. Also, sie spielen antike Helden. Deine Dialoge sind sehr einfach geschrieben, sehr klar, finde ich auch. Also, man versteht doch immer, dass es Menschen sind in einer ganz bestimmten archaischen Situation, die uns aber trotzdem was sagt.
Yes, but this is the what is wonderful about Homer. Homer is timeless in his understanding of the human condition.
Aber das ist eben das Wunderbare an Homer. Sein Verständnis des menschlichen Wesens ist zeitlos. Die Menschen gehören zu uns, auch wenn sie vor Jahrtausenden lebten. Er versteht genau, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, ein Ehepartner, ein Dienender. Und wie schwer die täglichen Entscheidungen in unserem Leben sind. Natürlich sind die Situationen, von denen er erzählt, sehr speziell. Ein bestimmter Krieg, ein bestimmtes Königreich, die Gruppe der Freier, die Gefahr für den Sohn. Aber diese Figuren sprechen zu uns in ganz gegenwärtiger Weise. Wir mussten hier nichts modernisieren, denn die Odyssee ist modern.
Sie ist ja noch so, wie Juliette Binoche sie spielt, also die Königin Penelope, die Frau, die Figur, die wirklich ihre Würde bewahrt. Alle Männerfiguren fallen immer wieder zurück in brutale Mechanismen und in das System, in dem sie aufgewachsen sind. Sie ist diejenige, die auch am Ende dieses Films, wie ich finde, was Strahlendes hat, auch was Hoffnungsvolles.
Very much so. But I think that not to be simplistic about it, it is always women.
Ja, unbedingt. Ich will ja auch nichts vereinfachen, aber es sind immer Frauen, die diese Fähigkeiten haben, mit dieser Komplexität des Lebens, mit all den Problemen umzugehen und Lösungen zu finden. Als Ralph Fiennes mich bat, den Film zu machen, führte ich viele Interviews mit amerikanischen Vietnamkriegsveteranen und ihren Frauen. Einige Dialoge im Film kommen direkt daher. Das tiefe Verständnis Penelopes für die Kriegstraumata ihres Mannes im Film kommt aus einem Interview mit einer Frau in Ohio, die genau diese Erfahrungen bei der Rückkehr ihres traumatisierten Mannes aus dem Krieg hatte. Ein Soldat, der schreckliche Dinge erlebt und getan hatte.
Dein Film ist nun ganz anders als die großen Hollywood-Schinken, die Kostümschinken, die Sandalenfilme, auch anders als Gladiator. Du benutzt ein warmes Licht, das hat was von Rembrandt, finde ich, also die Wärme des Lichts, die Schatten, die man sieht. Deine Kostüme sind viel schlichter, viel realistischer auch. Also man kann sich vorstellen, Leute haben sowas auch wirklich getragen und nicht so eine Prachtuniform, Prachtrüstungen. Also ist dein Film auch in dieser Hinsicht so ein Gegenentwurf zu der klassischen Kinovariante der antiken Mythen?
My interest was to create a world.
Ich wollte eine Welt schaffen, in der sich die Figuren in ganz natürlicher Weise bewegen. Ich wollte nicht die reale Lebenswelt dieser Epoche genau rekonstruieren. Wir wissen darüber so wenig. Mich interessierte das Universelle, das Gegenwärtige an der Architektur, an den Kostümen, die farbenfroh sind, sehr einfach, wie die Frauen in Afrika und Indien gekleidet sind. Die Königin hat ein Kleid an, wie es die Frauen in Algerien noch heute tragen. Das ist eine Gestaltung, die vom Publikum akzeptiert wird, aber nicht ableckt. Die Zuschauer sollen sich auf die Augen, auf die Seele der Figuren konzentrieren. Genauso ist es mit den Bauten. Das sind einfach ein paar Steine auf Korfu, wo wir gedreht haben, die für die Häuser und den Palast stehen. Auch ganz natürlich. Eine universelle Welt, die man glauben soll. Sie hat nichts mit der klassischen Welt zu tun. Die soll nicht erschaffen wirken, sondern ganz normal. Sie ist einfach da.
Und so ist ein sehr menschlicher Film entstanden, Rückkehr nach Ithaka, also die Geschichte des Odysseus, wie er zurückkehrt und wie er versucht, wieder heimisch zu werden in seiner alten Welt. Ein Film von Uberto Pasolini, bei dem ich mich herzlich bedanke. Zwei großartige Schauspieler sind da zu sehen, Juliette Binoche und Ralph Fiennes. Thank you so much.
Thank you, Knut, very, very much. I look forward to our next meeting.
Und dies war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Und Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Viel Spaß, machen Sie's gut, tschüss.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.